Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Wir sind eine Marke, die die Grenzen zwischen Ästhetik und Funktionalität auslotet. So steht es auf der Seite der Kölner Sportbekleidungsmarke Ryzen. So, wie sie das machen, wie sie das geschafft haben und wie sie dann in ihrem Umfeld aus meiner Sicht zu einer Love Brand geworden sind, darüber sprechen wir jetzt. Denn bei mir ist heute Mario Konrad, Mitgründer von Ryzen. Und ich hoffe, Mario kann uns da eine ganze Menge an spannenden Einblicken geben. Also, lieber Mario, erstmal schön, dass du hier bist.
Robin, danke für die Einladung.
So, kurzer Elevator-Pitch. Wir reden über die Marke Ryzen. Was unterscheidet euch von anderen Marken in eurer Kategorie?
Ja, ich will, ein Elevator-Pitch hast du gesagt.
Ne? Machen wir mal unter einer Minute, komm, das kriegen wir hin, oder?
Ja, ja. Also ich würde sagen, wir sind sowohl eine sehr funktionale Marke und auf der anderen Seite ist aber nicht Funktion das Einzige, was wir kommunizieren, sondern wir versuchen sozusagen über die Emotionen die Marke zu transportieren. Das war so ein bisschen die Beobachtung, die wir im Markt gemacht haben. In diesem Triathlon-Umfeld gibt es halt sehr viele funktionale Marken, die sind aber häufig, kommunizieren die eben entweder über Funktion oder über ganz, ganz bunt sozusagen, also sehr flashy alles. Und das war so ein bisschen die Lücke, die wir gesehen haben. Das ist eigentlich daher auch das von dir zitierte Zitat, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, natürlich muss das Produkt funktionieren und es funktional. Mein Bruder ist Ingenieur, der will immer das allerbeste Produkt haben, aber das ist eigentlich die notwendige Bedingung. Und das darüber hinaus, die Emotionen, das bauen wir dann eben darum.
Ja, sehr schön. War, glaube ich, jetzt ungefähr eine Minute. So, wir haben uns ja schon vor Ryzen quasi kennengelernt. Ja. Du warst mal irgendwann, glaube ich, in einem Google Ads Seminar oder sowas, das ich gegeben habe. Da haben wir uns kennengelernt und dann habe ich dementsprechend begleite ich auch schon sehr lange mit, was ihr denn da tut. Finde es extrem spannend, finde es extrem beeindruckend, was ihr da gemacht habt. So, und jetzt haben wir nicht nur wahrscheinlich Triathleten, die diesen Podcast hören. Also ich glaube, da eine gewisse Schnittmenge gibt es. Ich glaube, da gibt es einige, die euch kennen, aber wahrscheinlich noch nicht alle. Ja. Ändert das mal eben. Was macht ihr? So, wie seid ihr entstanden?
Ja, also vielleicht so einmal ein bisschen ausgeholt. Wir haben schon mal einen Vertrieb von einer Sportmarke in Deutschland aufgebaut, mein Bruder und ich, tollerweise zusammen mit unserer Family, die uns geholfen haben, Papa. Und wir haben, daher kannten wir diesen Markt Triathlon sehr gut und der eignet sich als so ein Starting Point für eine Marke eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt Beispiele wie On Shoes zum Beispiel, die auch in dem Markt gestartet sind, weil man eine sehr homogene Zielgruppe hat, die man sehr gut adressieren kann, sei es, indem man auf Events geht, in Trainingslagerhotel fährt oder eben, wir hatten das große Glück, dass wir Jan Frodeno als Mitgesellschafter und Testimonial gewinnen konnten. Den kennt jeder Triathlet. Aber, und das war uns von Anfang an wichtig, sozusagen die Marke ist so aufgebaut, dass wir immer gesagt haben, okay, wir wollen das als Sprungbrett immer, wir werden immer, unsere DNA wird immer Triathlon sein, aber dass wir werden daraus wachsen können über den Radsport, übers Laufen. Und weil wir von Beginn an, das Thema hatten wir eben im Vorgespräch, sehr viele Produkte schon hatten, die auch darüber hinaus für neben dem Training, also Hoodies, Cappies, Rucksäcke, also eigentlich ein sehr breit angelegtes Produktportfolio hatten, war eigentlich die Anlage der Marke sozusagen von vornherein eigentlich so, dass wir immer gesagt haben, okay, wir werden so Zwiebelscheibe um Zwiebelscheibe versuchen, uns sozusagen über den Markt hinaus zu entwickeln.
Ja, finde ich ganz spannend, weil genau, ihr seid im reinen Triathlon gestartet und irgendwann habe ich in meinem Umfeld festgestellt, dass Leute aus meinem Freundesbekanntenkreis hier im Büro auch, wo ich weiß, die sind keine Triathleten, die sind Ausdauersportler im weitesten Sinne oder auch einfach nur Sport interessiert. Ja. Kam auf einmal mit Ryzen-Klamotten, nämlich genau mit den Hoodies, die Cappies kamen dann irgendwie und auch so die ersten waren, glaube ich, so aus meiner Erfahrung Fahrradfahrer, Rennradfahrer, nicht die Mountainbiker, komischerweise, also die tragen es bis heute, glaube ich, nicht, also ich sehe keine und Läufer, also ich bin selber Läufer und bin dann halt eben auch, und dann waren eure Laufsachen halt eben auch so, dass sie nicht mehr nur für Triathleten und die gedacht waren.
Genau, also das war, also genau, also aus der Ecke kommt es, dass wir das so von vornherein so gedacht haben und glücklicherweise hat das irgendwie ganz gut funktioniert, dass das, dass wir da jetzt irgendwie so die nächste Zwiebelschicht jetzt irgendwie erreicht haben und wir beobachten es irgendwie auch, man bekommt ja so mit, was auch für Leute in den Laden kommen, wir haben unser Büro direkt über unserem Laden, das ist immer so interessant, dass wir natürlich die Hardcore-Triathleten haben, die auch für uns so wichtige Heritage sind, aber dass wir neben diesem so performigen eben auch das geschafft haben, scheinbar, dass wir so eine durch so eine gewisse Leichtigkeit oder so Ästhetik eben auch so eine lifestyleige Komponente da da haben, was eben sich auch in dem Zielpublikum widerspiegelt, würde ich sagen.
So, und jetzt müssen wir direkt an die Essenz rangehen. Wie habt ihr das denn gemacht? Weil jetzt gehören ganz viele draußen zu und sagen, boah, das will ich aber auch in meinem Segment schaffen. Aber ich weiß, die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Ja, fangen wir erstmal damit an. War das von Anfang an bei euch auch das Ziel, dass ihr sagt, wir wollen eine besondere Marke aufbauen? Oder ist das dann irgendwie jetzt so postrationalisiert, ja, das war mal irgendwie das Ziel?
Also tatsächlich die Markenanlage in der Theorie war wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, das wir wollen, dadurch, dass wir das schon mal gemacht haben mit dem Vertrieb, war das in der Tat so, dass wir gesagt haben, okay, wir sehen hier, das kann funktionieren, dass man im Triathlon startet. Man muss allerdings, das war immer so ein bisschen wahrscheinlich der Spagat, du musst sozusagen sehr performig sein für den Triathleten als Marke. Du musst das beste Produkt haben. Die machen Windtunneltests und so weiter. Also sehr krass, in Anführungszeichen nerdig im positiven Sinne. Und gleichzeitig aber aufpassen, so dass du nicht das super Spezialprodukt in der Nische wirst, sozusagen. Mhm. Und da hat uns, glaube ich, sehr bei geholfen, dass wir, also zum einen natürlich Jan Frodeno, der, ich glaube, genau das sehr verkörpert. Ich würde den jetzt so beschreiben, dass er nicht wahrgenommen wird wie ein krampfhafter oder krampfiger Nerd irgendwie. Ich glaube, der auf der einen Seite liefert, der hat er immer abgeliefert, was so sportliche Themen angeht. Auf der anderen Seite so im Umgang auf Bühnen ist das ein sehr charismatischer, chillig wirkender Mensch. So. Und ich glaube, dass das sehr geholfen hat bei diesem Spagat irgendwie.
Wie lange seid ihr auf dieser Reise eigentlich schon unterwegs, um mal auch den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Einordnung zu geben? Wie lange dauert sowas eigentlich?
Also wir haben Ende 2014 angefangen, so Marke zu entwickeln. Mein Bruder und ich, wir waren da noch so ein bisschen skeptisch. Unser Mitgründer Fabi, der kommt von einer großen Designagentur, der hatte sich damals mit einer Agentur selbstständig gemacht. Und der hatte eigentlich diesen Blick dafür, dass es da so eine Nische gibt oder eine Lücke im Markt gibt. Und mein Bruder und ich, wir waren noch lange skeptisch, weil wir auf keinen Fall so einen Abklatsch machen wollten. So, jetzt hat man so eine, jetzt macht man so eine Kopie von irgendwas. Mhm. Und deswegen war es uns wichtig, dass die Prototypen gut waren und so. Deswegen haben wir über anderthalb Jahre eigentlich an den Prototypen dann noch gearbeitet und sind dann erst 2016 zu einem Soft-Start in den Markt gegangen. Und ab 2017 war dann Frodos Sponsorship mit einem Mitbewerber ausgelaufen und dann konnte er auch offiziell auftauchen. Und ab da ging dann sozusagen die in der Breite sichtbare Reise los. Aber 2016 sind wir schon auf Events gefahren, im Sprinter gepennt und am nächsten Tag morgens Klamotten verkauft und so, genau.
Also die schönen Success-Stories von Unternehmern halt.
Success-Stories.
Also insofern, also kann man schon sagen, 8 Jahre, das ist ja eine lange Zeit, auch wenn man halt eben immer diese Overnight-Success-Stories dann halt eben auf LinkedIn irgendwie liest und halt eben auch der Weg, bis ihr eine Marke seid, wo Leute einfach in Laden reinkommen und einfach sagen, ich bin kein Triathlet, aber ich find euch irgendwie geil.
Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich was man, also ich glaube auch den allerwenigsten Overnight Success Stories so. Genau, ich glaube, es braucht halt wahnsinnig viel Zeit, gerade wenn man das so sehr aus dem Kern heraus authentisch aufbauen will. Du brauchst einfach, also Menschen brauchen ja erstmal die positiven Erfahrungen. Also erstmal sozusagen mit deinen Produkten. Wir haben einen sehr langen Sales-Cycle sozusagen, was unser jetzt, wir sprechen wahrscheinlich nachher noch drüber, aber so das Performance-Marketing und so weiter sehr herausfordernd macht, weil wir eben sehr lange Journey haben sozusagen. Und das führt eben dazu, dass du, also die Menschen müssen diese Erfahrungen machen mit dir als Marke, dann müssen sie bis das nächste Mal kaufen und dann ihren Freunden erzählen, das braucht einfach Zeit. Und du als Unternehmen bist natürlich auch irgendwie in so einem, wir haben immer sehr, also uns war immer wichtig, okay, wir wollen hier Sport machen selber, wir wollen irgendwie ein entspanntes Umfeld für uns und die Mitarbeitenden. Und auch das braucht ja sozusagen dann Zeit, bis sich das aufbaut, bis das dann mal 5 Mitarbeitende sind, dann sind es 10, dann 20 und so. Und genau, das braucht einfach Zeit.
Also ja, wichtigste Botschaft dann, also jetzt schon mal, Marke braucht Zeit. Wie war der Start? Also du hast jetzt gesagt, 2016 seid ihr auf die ersten Events gegangen, im Sprinter gepennt. Waren das die ersten Touchpoints, sag ich mal, dass man im Markt mit euren Produkten in Berührung kommen kann? Weil man kann eine Marke am Reißbrett planen, man kann lustige Ideen haben, auch für Produkte. Aber ich meine, irgendwann muss ja jemand damit in Berührung kommen und die Sachen auch kaufen können.
Genau so, ne? Das wussten wir. Da hatten wir vielleicht einen, in Anführungszeichen, unfairen Vorteil. Wir wussten, dass das gut funktioniert, weil, also wenn man bei einem Triathlet, der für einen Ironman trainiert zum Beispiel, Der macht da an diesem Tag, der macht einen Tag lang Sport und der bereitet sich da ein Jahr drauf vor. Für den ist das sozusagen, da, und auf dieser Reise dahin geht so viel Ups and Downs und dann verletzt er sich und wird krank und dieses und jenes. Und deswegen ist dieses Event-Wochenende, wo das dann endlich alles stattfindet, ist halt so ein crazy, wir haben immer gesagt, so ein Emotions-Touchpoint. Also der ist da sehr aufgeladen als Person sozusagen. Und wenn man dann in dem Kontext stattfindet, ist das schon mal sehr hilfreich. So, ne? Das war dann so, wir haben dann eben versucht, auch da ein bisschen anders aufzutreten. Wir haben von vornherein immer eine Kaffeemaschine dabei gehabt und Espresso rausgegeben und nicht nur irgendwie, und haben so selber irgendwie so Holzmöbel gebaut, damit es nicht so Messe- und Grabbeltisch-mäßig ist. Mhm. Wir haben halt versucht, an diesem, wir haben es immer Point of Emotion genannt, da eben stattzufinden. Und deswegen war das im ersten Jahr, ich meine, niemand hat auf die nächste Sportmarke gewartet, wenn man ehrlich ist natürlich. Und das hat uns aber schon sehr viel Vertrauen gegeben, weil das Feedback doch extrem gut war irgendwie so auf diesen. Und deswegen war es für uns auch total wichtig, ehrlicherweise, um so, also ich meine, es geht ja die ganze Zeit als Unternehmer, man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, Chaos zu managen, egal wie, und irgendwann ist es einfach Chaos auf einem anderen Niveau, aber es bleibt ja Chaos sozusagen. Und deswegen glaube ich, ist es so für die eigene mentale Hygiene sehr gut, wenn man auch ein bisschen positives Feedback bekommt zwischendurch. Und das war auf den Events sofort so, dass man merkte, aha, okay, das ist hier auch die Leute, ich erinnere so, dass die Leute, die sich angesprochen gefühlt haben, waren ganz oft so Architekten oder Fotografen oder Leute, die selber im Marketing gearbeitet haben. Also man merkte schon, das spricht so ein Klientel an, was wahrscheinlich total gut sein wird, wenn das wirklich unsere Kunden würden.
Da sind wir wieder bei der Auslotung von Ästhetik und Funktionalität. Also dieses Thema Ästhetik hat offenbar im Markt gefehlt und dann habt ihr da eine Lücke dann auch besetzt. Und ich glaube, es ist auch als erster Touchpoint, einfach mal zu gucken, wie reagieren die Leute auf die Marke. Wirklich echtes Feedback und nicht einfach nur, sag ich mal, Klicks auf Social Ads, sondern du siehst die Gesichter von den Menschen und wer geht da eigentlich rein und raus. Deswegen finde ich diesen Weg, den ihr gewählt habt, auch, ihr habt einen eigenen Store in Köln, sitzt da selber, also du siehst, wer rein und raus geht und was die in ihren Tüten haben.
Ja, genau, also das hat sich auch, also interessanterweise, wenn man sich die Umsatzzusammensetzung sich anschaut, wie die sich entwickelt hat, mittlerweile machen wir 90% Umsatzes online, weil logischerweise du die Events nicht mehr skalieren kannst. Da gibt es dann einfach irgendwann, bist du auf allen relevanten großen Events da und dann kannst du noch ein bisschen größeren Stand und hast noch ein bisschen bessere Planung dessen, was du mitnimmst. Aber das ist dann gewisserweise endlich. Aber die ersten, das ist wirklich so von überwiegend Offline-Sales auf Events, auf sehr kleinem Niveau, es ist immer mehr geschiftet zu irgendwann was 50-50 und dann waren es irgendwann schon 60-40, bis halt heute zu so 90-10 irgendwie die Ratio ist, was wir online machen zu dem, was wir offline machen. Mhm. Trotzdem bleibt es ein wichtiger Touchpoint mehr.
Ja, ich glaube, dass dieses Thema, was du schilderst, diese Emotionalisierung, weil kein Mensch hat auf die nächste Sportmarke irgendwie gewartet. Also du hast vorhin auch als Beispiel On Running, die das, glaube ich, noch auf einer höheren Skalierung dann auch gemacht haben. Auch keiner hat auf die nächste Laufschuhmarke gewartet. Genau. Ja, ja. Für alle, die es jetzt nicht sehen, ich bin der Einzige, der es sehen kann. Mario trägt auch die On-Schuhe passend dazu. Und wenn ich mir Marken anschaue, dann sehe ich bei euren beiden auch eine gewisse Analogie, was das Design angeht, also eine sehr hohe Wiedererkennungsrate. Also ihr seid sehr clean, sehr, sehr aufgeräumt, ein sehr minimalistisches Logo, was halt eben dann auch viele andere Sportmarken unterscheidet. Also wenn ich mir die großen Player, Nike, Adidas und sowas, sehr grell, sehr bunt im Moment. On auch sehr schlicht eher vom Design wiedererkennt und der Preispunkt. So, wir hatten vorhin im Vorgespräch auch ein bisschen das Thema Discounts mal durchgesprochen. Ist kein Thema, worüber irgendjemand gerne redet. Ich weiß, dass ihr da sehr sensibel seid. Ich weiß, bei On, die geben eigentlich auch keine Discounts. Es gibt so gewisse Unterseiten, die findet man über die Navigation. Da gibt es dann die reduzierten Schuhe. Ja. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und ich nehme euch ja vom Preispunkt her als, sage ich mal, überm Schnitt wahr. War das von Anfang an so gewollt? Nehme ich das erstens richtig wahr? War das von Anfang an so gewollt? Und ist das Teil auch der Markenstrategie?
Das könnte man so nachträglich verrationalisieren. Da ist es in der Tat so, dass es war uns immer klar, dass es eine höherpreisige Marke werden wird, weil wir in Europa produzieren. Also wir haben einfach, wir produzieren einfach sehr teuer tatsächlich und oder sehr hochpreisig. Und das zweite Thema, sowohl Fabi, der Designer, als auch mein Bruder, als ich sag mal Ingenieur, dem wirklich immer so Performance. Also wenn es eine Auswahl gibt zwischen teuren Zutaten für ein Produkt, sprich Reißverschlüsse, Prints, Silikonabschlüsse, die Auswahl des Stoffes, wir nehmen relativ sicher immer die teuren. Und deswegen war das sozusagen von vornherein daher gegeben sozusagen und jetzt weniger eine strategische Entscheidung, okay, wir produzieren es irgendwo, machen unser Logo drauf, sondern wir kommen sehr aus der Produktecke. Das waren auch immer die anstrengendsten Diskussionen, ehrlicherweise, weil es immer eben immer um diesen Kompromiss geht, sozusagen zwischen rein ästhetisch, was ist wichtig, aber eine Naht, die vielleicht ästhetisch aussieht, funktioniert vielleicht nicht so gut. Und das war immer so ein bisschen die Herausforderung und das sozusagen in Europa produziert, das ist halt einfach seinen Preis, ehrlicherweise. Nichtsdestotrotz würde ich, ist die Beobachtung natürlich richtig, dass wir jetzt nicht mit Decathlon konkurrieren oder so. Ne?
Ich meine, das Zielpublikum, was ihr dann ja so, sagen wir mal, am Point of Sale oder Point of Emotion dann auch getroffen habt, das ist dann ja auch das passende Publikum, weil die wollen dann ja auch nicht bei Decathlon kaufen.
Ja.
Und du hast gerade so ein schönes Stichwort mir genannt, das Thema Kompromisse. So beim Thema Marke finde ich auch immer, ist es so dieses, bin ich Hardliner und ziehe das gnadenlos durch, wie ich mich definiert habe oder wie kompromissbereit bin ich dann, um es vielleicht ein bisschen aufzuweichen, um bei Social Ads dann doch irgendwie die Grafiken anders machen zu können, damit sie vielleicht mehr klickstärker sind etc. So, seid ihr da, wie strikt seid ihr beim Thema Marke?
Wie nimmst du es denn wahr?
Ich würde euch schon als sehr konsequent wahrnehmen. Ah, okay. Also weil die, ich finde die Bildwelt sehr, sehr stringent. Ja. Ich sehe auch so die Logoplatzierung und sowas. Also würde ich jetzt grundsätzlich sagen, ja. Aber im Vorfeld bin ich mal so durch die Webseite durchgegangen und dachte mir, ja, an manchen Stellen, das könnte auch von einer anderen Marke da auch auftauchen. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, habt ihr einen relativ homogenen Auftritt.
Ja. Mhm. Ja, interessant, weil das ist in der Tat, das ist so die zweite große Diskussion eigentlich, die wir intern immer haben. Da haben wir jetzt aber, glaube ich, das haben wir jetzt so, diskutieren wir seit immer, muss man sagen.
Sehr beruhigend, glaube ich, auch für viele, die das jetzt hören.
Genau. Und also muss man ja auch sagen, natürlich ist das Teil, also genau wie du sagst, ne, das ist am Ende, du kannst natürlich ein sehr, sehr stringentes und sehr, sehr hochwertiges, ich sag mal, Bildwelt, die Art, wie du Anzeigen gestaltest, die Art, wie du Paid machst, sozusagen durchziehen. Wenn das am Ende aber niemand sieht, hilft es dir ja auch überhaupt nichts mit deiner Stringenz. Und da haben wir lange irgendwie ehrlicherweise rumgestruggelt, wie wir das so für uns mal greifbar machen können, weil es natürlich auch ein Stück weit frustrierend ist, wenn der Kanal, ich sag mal, Social oder Paid sagt, ey, ich brauche das in dem Format, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Oder lass uns mal das und das auf Social ausprobieren. Und wir dann hintenrum immer gesagt haben, oh, ist jetzt irgendwie nicht so unser ästhetischer Anspruch. Was beides eine totale Berechtigung hat, an diesen Konflikt in Anführungszeichen aufzulösen, das haben wir, glaube ich, gerade ganz gut hinbekommen, weil wir festgestellt haben, uns das nochmal so vor Augen geführt haben, dass wir eben, es gibt ja kein größeres Spannungsfeld, als auf der einen Seite High Performance zu sein und auf der anderen Seite aber auch nahbar. Wir machen selber Sport, bei uns im Büro sieht es nicht super geleckt aus. Und trotzdem haben wir aber diesen, würde ich sagen, hat man ein warmes Gefühl, wenn man zu uns ins Büro kommt, weil Dinge gelebt werden und so. Und das nochmal so klar zu formulieren, dass wir genau in diesem Spannungsfeld einfach sind zwischen Performance und Leichtigkeit. Und dazu gehört, zu Leichtigkeit gehört dann eben vielleicht auch, dass man echte Menschen zeigt, die beim Sport sind. Das dazu gehört vielleicht, dass wenn zu einem Community Ride Leute kommen, die nicht unsere Produkte tragen, da freuen wir uns ja trotzdem drüber, dass die zu unseren Community Rides kommen. Warum sollten die dann nicht sichtbar sein irgendwo? Und dieses Spannungsfeld sozusagen haben wir jetzt, glaube ich, für uns gerade ganz gut sortiert. Und man merkt, dass das nochmal echt so eine schöne Dynamik gerade bringt, weil dieser Konflikt nicht mehr das Problem ist, sondern Teil dessen, was uns ausmacht.
Ja, ich glaube, ein gewisser Pragmatismus ist da unumgänglich, auch auf Dauer, wenn man halt auch einfach mal Geld verdienen will, weil irgendwie nur ästhetische Bilder, du musst halt auch, ein Shop sieht halt aus, wie ein Shop aussieht, weil dann musst du Produkte zeigen, du musst Preise zeigen, du musst auch eben auch gewisse Funktionalitäten dann auch mit auflisten.
Ja, genau.
Das ist wahrscheinlich so das gute alte Pareto-Prinzip, 80%, sage ich mal, Brand-Safetiness und den Rest ein bisschen Spielraum auch lassen.
Ja, also, weil ich glaube, es ist halt, also, so Brand ist ja am Ende nicht nur ein schönes Logo oder schöne Bilder, sondern Brand ist im besten Fall ja was Gelebtes. Mhm. Und wenn du das halt schaffst, dieses Leben in die Brand zu implementieren sozusagen, dann gehört dazu aber auch eine gewisse Nahbarkeit mit Ecken und Kanten. Und das ist, glaube ich, so das. Und weil wir das jetzt so als Aufgabe für uns so definiert haben, ist es total schön, dass man eben an dieser Aufgabe arbeitet und nicht mehr, ja, ich brauche aber das oder nee, wir wollen aber das oder so. Mhm. Das ist gerade sehr hilfreich und gerade ist es sehr eine gute Dynamik.
Du lieferst nicht nur tolle, spannende Antworten, sondern auch wunderbare Stichworte. Das gefällt mir sehr gut, weil du gerade auch schon mit dem Thema Erlebbarkeit und davor hast du mal eben so beiläufig unsere Community Rights angesprochen. Mhm. Inwieweit ist das Thema Community und Erlebbarkeit, also ihr seid auf den großen Triathlon-Veranstaltungen, seid ihr präsent, ihr habt Testimonials wie Jan Frodeno, der natürlich, glaube ich, auch wirklich, also perfekter kann man eigentlich, glaube ich, jemanden im Triathlon-Bereich nicht treffen. Ja. Ihr macht Community Rides, was steckt dahinter und dann darüber hinaus, inwieweit aktiviert ihr auch noch zusätzlich Community? Wie nutzt ihr das Feld?
Ja, wie wir es eben schon mal so hatten, wir glauben halt sehr daran, dass so eine Marke muss halt in unseren Augen, wenn sie halt eine, du hast Love Brand gesagt, wir würden so jetzt über uns nicht sprechen, aber so, wenn das dann die Beobachtung ist, ich glaube, dann muss es irgendwie echt sein. Mhm. Und wenn es echt ist, dann überträgt sich das halt auch nach außen. Deswegen könnte ich sagen, naja, ein Community Writer kommen halt 20, 30 Leute hin. Das ist ja irgendwie ganz schön viel Aufwand für, in Anführungszeichen, so wenig Leute. Das erreichst du bei Insta mit 5 Euro Budget. So.
Aber ihr trefft euch, also für alle, die das noch nicht gesehen haben, ihr trefft euch einfach zum Fahrradfahren.
So, zum Beispiel, es gibt feste Radtreffs und die haben wir mittlerweile auch ausgerollt auf verschiedene Städte. Klammer auf, damit testen wir auch immer so ein bisschen, welche Städte könnten funktionieren für so einen nächsten POS-Store. In München haben wir schon einen, auf Mallorca haben wir das jetzt im Frühjahr gemacht und auch sehr intensiv gemacht. Und das Schöne daran ist eigentlich so, dass man auf der einen Seite wirklich was mit, also wir fahren wirklich gerne einfach zusammen mit Leuten Rad oder machen Sport. Und das Zweite ist, wenn man davon erzählt, erzählt es ja auch was über die Marke und damit hat es eigentlich einen viel, viel größeren Impact als nur in Anführungszeichen die 20 oder 30 Leute, die da hinfahren. Gerade machen wir jetzt im dritten Jahr, haben wir so eine Horizon Van Tour, nennt sich das. Wir haben so einen Van, der ist ausgebaut, so halb als Camper, halb als Kaffeemobil, halb als Storage. Und da ist gerade, haben jetzt jeweils andere Leute gemacht die letzten drei Jahre und die ist jetzt gerade so in Full Swing und da fahren wir halt Städte ab. Und fahren dann, ich glaube, aktuell sind wir irgendwo in Konstanz am Bodensee und machen halt Ausfahrten dann. Und dann morgen sind wir in Freiburg, glaube ich, weiß gar nicht genau. Also so, wir versuchen wirklich, das so die Marke erlebbar zu machen. Und damit gibt es der Marke auch Glauben, wir Trust. Das war so eine Beobachtung, die wir damals gemacht haben, als wir hier in Köln den Store eröffnet haben. Also die Leute haben das Gefühl, okay, das sind echte Menschen. Das überträgt sich natürlich auf alle anderen Kanäle.
Also diese Nahbarkeit finde ich total spannend und auch, ich glaube, das ist ein Element, wo man halt eben auch den Unterschied machen kann zu den globalen großen Brands einfach auch. Und ich glaube auch, dass Leute genau das halt eben auch suchen und eine gewisse Individualität dadurch machen. Wenn du jetzt solche Sachen, die ihr macht, beschreibst, für mich klingt das so ein bisschen sehr viel auch Bauchentscheidung und nicht immer so dieses große strategische Ziel, was könnten wir machen, um das zu erreichen, dann machen wir das, sondern, oh, da hätten wir jetzt mal irgendwie Bock drauf und vielleicht zahlt es ja sogar auf unsere Ziele ein. Ist es eher so rum?
Ja, ich fürchte ja. Ja, also es kommt tatsächlich sehr aus dieser Ecke, ne? Also ganz, ganz ursprünglich, wir sind noch ein ganz kleines Team, wir hatten ein Büro ja ganz hier ums Eck in der Lindenstraße, da waren wir halt dann so 5, 6, 7 Leute. Wir haben jeden Mittag zusammen gekocht, wir waren aber davor immer noch Sport machen. Also ich frage mich manchmal, wann wir eigentlich gearbeitet haben irgendwie. Und aus der Ecke kommend, so war uns es immer wichtig, dass wenn wir eine gute Zeit haben sollen, dann muss das auch das Team haben können. Mhm. Und wenn das Team eine gute Zeit hat, dann wird sich das übertragen. So, also das heißt, ich glaube, der Ansatz war schon das. Gleichzeitig machen wir uns schon strategische Gedanken natürlich. Also es ist jetzt nicht alles, wir sind jetzt gerade in den USA gestartet irgendwie und das ist dann aber ehrlicherweise schon immer so, okay, wie können wir das, zum Beispiel USA klingt nach einer riesigen strategischen Entscheidung, das macht eine Person bei uns, wir haben Shopify Markets eingesetzt und versuchen einfach die Hürden abzubauen und testen den Markt. Also es ist eigentlich kein riesen strategisches Projekt, ohne dass ich das schmälern will, sondern es ist ein total tolles Projekt, gerade weil es so, und jetzt sehen wir, okay, krass, USA wächst mit 170%, wird wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwie siebenstellig und dann macht es total Sinn, den nächsten Schritt zu gehen und darüber nachzudenken, Okay, machen wir nicht wirklich einen eigenen Online-Store, dann brauchst du eh für Steuern eine eigene Entity und dann brauchst du, dann hast du das Shipment, was dir wieder irgendwie den Kunden irgendwie das Ganze einfacher macht. So würde ich sagen, denken wir darüber nach. Also schon sehr so iterativ irgendwie.
Also genau, also nur mit Bauchgefühl und wir halten mal einen Zeh ins Wasser und gucken mal, worauf wir Bock haben. Glaube ich, kommt man nicht auf das Level, auf dem ihr seid. Ihr seid jetzt über 40 Leute, hat es mir vorhin auch gesagt.
Und
Du brauchst ja einen gewissen Grad an Professionalität einfach. Und
ja.
ihr dreht ja mittlerweile ein großes Rad dann da auch. Und insofern, aber so diese Kultur, sich zu behalten, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll.
Ja, genau. Wir waren so zwischenzeitlich mal, haben wir angefangen zu denken, dass wir professioneller sein müssen und waren dann so, ja, wie das ja immer so, ich weiß, das wirst du auch kennen, man selber beschäftigt sich ja gerade als Unternehmer. Wir sind ja so der Funnel für das, was nicht so gut läuft. Das heißt, bei uns landet ja am Ende immer, also das, was gut läuft, läuft ja gut. So, kriegen wir was von mit wahrscheinlich, aber so, wenn's, das heißt so, meine Wahrnehmung ist häufig oder unsere Wahrnehmung der Gründer ist häufig, okay, Chaos, da gibt es irgendwie ein Problem, da gibt es irgendein Thema. Das heißt, wenn du das nicht reflektierst, hast du das Gefühl, okay, es passiert die ganze Zeit irgendwie Chaos. Und trotzdem, wenn man dann rauszoomt, sieht man aber, okay, man läuft aber die ganze Zeit so grob in die richtige Richtung und so würde ich das beschreiben.
Ja, du kenne ich definitiv auch. So,
Beruhigt mich.
95% der Kunden sind bei uns mega happy.
Ja.
Und wenn irgendwas knirscht und mal nicht so funktioniert, weil aus unterschiedlichsten Gründen, das sind diese 5%,
Ja.
die bei mir dann mit aufschlagen
Ja.
und ich denke mal, das Haus brennt.
Ja.
Nee, eigentlich ist alles super.
Ja, toll.
Und auch diese 5% sind oft gar nicht so groß, sondern kann man diese Probleme, wo einfach gerade ein Projekt nicht so läuft, wie es geplant war,
Ja.
kann man relativ schnell auch wieder auf Spur bringen. Ja, aber das ist der Ausschnitt.
Ja, das okay, das beruhigt mich.
Aber es soll ja kein Unternehmergejammer hier werden.
Nee, das, genau.
Aber so eine Frage, die ich noch habe bei euch, ist, wer hat den Hut? Habt ihr so einen Markenverantwortlichen? Bist du das? Hast du so den Hut für Marke auf und triffst die finale Entscheidung? Macht ihr das im Konsens oder wie läuft sowas ab?
Also genau, es gibt uns drei operative Gründer. Das ist der Fabi, mein Bruder und ich. Ich würde sagen, alles, was so wirklich so rund um Brand passiert, im weitesten Sinne. Dazu würde ich auch zählen, welche Farben nehmen wir jetzt fürs Trikot, gerade weil wir eben eher reduziert sind. Wenn wir dann mal irgendwie da ausbrechen, dann muss das schon irgendwie zum Gesamtbild passen. Aber auch irgendwie, keine Ahnung, welche Kampagnen machen wir? Wir fangen jetzt an, welche Kollabos gehen wir irgendwie ein und so. Das ist Fabis Verantwortung. Und das ist auch, glaube ich, unsere große Stärke, dass wir drei sehr komplementär sind. Haben wir auch irgendwann gelernt, dass das nicht das Problem ist, sondern dass es das irgendwie total super ist, dass wir sehr, sehr komplementär sind. Und genau deswegen würde ich sagen, ist das Fabi. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt sagt, okay, Marke ist aber eigentlich ja sehr aus dem Innen kommend, wird auch vieles, was die Marke ausmacht, schon von ganz anderen Personen getrieben, auch tatsächlich. Also keine Ahnung, jetzt Event-Team. Ich glaube, das hat einen großen Impact auf die Marke. Die Community Rides, einen großen Impact auf die Marke. Unser Store in München oder unser Pop-up-Store auf Mallorca hat einen großen Impact auf die Marke. Das entscheiden andere Personen sozusagen. Deswegen würde ich eher sagen, dass so bei uns drei dann so die Fäden zusammenlaufen. Wenn es so rein um die ästhetischen Fragen gibt, macht das Fabi. Und der Rest kommt aber sehr aus dem Innen raus, würde ich sagen.
Ja, okay. Wie ist sonst euer Marketing-Team aufgestellt? Du hast gerade gesagt, ein Event-Team, das ist wahrscheinlich auch dann im weitesten Sinne dann irgendwo mit dazugehört. Wen habt ihr da noch mit drin? Wie viele Leute und was machen die?
Ich würde sagen, das Marketing-Team ist in der Tat das Größte. Das ist natürlich die Frage, ne? Zählt man Produkt auch zum Marketing-Team? Das sind also allein Produkt sind mit meinem Bruder zusammen 4, 5 Leute, je nachdem, ob man dann noch wieder die Kreation mit dazu rechnet. Dann rein Kreation sind 3, 4 Leute. Und dann gibt es die Kanäle, E-Mail, App, eine eigene App, dann Social, Paid. Also es sind so wahrscheinlich 10, 15 Leute. Dann eben alles, was so rund um POS passiert. Dann alles, was Events angeht und dann so Brand Activation. Also sprich so Horizon Ventura und so. Also das ist schon ja, wahrscheinlich macht das so ein Drittel bis Drittel des Gesamtteams aus, würde ich sagen.
Und du hast jetzt gerade schon ein bisschen die Kanäle angesprochen, in denen ihr unterwegs seid. Also E-Mail war mit dabei, Social ist natürlich mit dabei, das Thema Search, Paid Search. So, was sind für euch so die wichtigsten Kanäle, was die Kundenakquisition und auch Kundenbindung angeht?
Ich hätte gehofft, das sagst du mir.
Also, oder dann sagen wir so, welchen Kanälen gebt ihr die größte Aufmerksamkeit?
Ja.
Oder dann drehe ich die Frage einfach ein bisschen.
Ja, also das ist in der Tat, das ist saukomplex, dieses Thema. so Attributionen. Wir sind halt leider nicht irgendwie ein Kosmetikprodukt, wo du dann irgendwie siehst die Anzeige und es ist ein Impulskauf und dann kaufst du das sozusagen, sondern wir haben viel über die Brand gesprochen. Wir wissen immer nicht, welcher Touchpoint hat am Ende denn tatsächlich oder welche Kombination an Touchpoints, muss man ja fairerweise sagen, hat am Ende denn tatsächlich zu dem Kauf geführt. Und was wir gerade schon merken, wir scheinen ein bisschen an so einem Tipping Point zu sein, dass so die Gesamtdurchdringung, sage ich mal, so groß ist, dass der Word-of-Mouse-Effekt auch anfängt, einen relevanten Kanal zu bilden, sozusagen, wenn man das so will. Nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel 2022 gesehen, also wir sind ja Direktvertrieb, sprich es gibt niemanden anderen außer uns, der die Marke verkauft. Das heißt, wir haben immer eine direkte Kundenbeziehung, was aus vielen Gründen total wertvoll und wichtig für uns ist. Und unsere These in 2022 war, okay, wir erreichen die Leute ja alle über die eigenen Kanäle. Sprich, wir hatten damals schon eine App, du hast irgendwie Instagram deiner eigenen Followerschaft und du hast einen großen E-Mail-Pool. Und wir könnten ja theoretisch auch postalisch allen was schicken, wo wir nicht das jetzt ein bisschen technisch Double Opt-in haben, sozusagen. Mhm. Und haben dann Paid runtergefahren, ungefähr um die Hälfte reduziert.
Also mit Paid meinst du Search, also ja oder?
Ja, vor allen Dingen Meta runtergefahren. Ja. Aber daran, also wir steuern es so, dass wir über, also Google ist sozusagen nachgelagert zu Meta. Also wir steuern Meta aktiv als Upper Funnel und Google, das was dann als Search-Volumen, zieht sich dann das Budget quasi. Und da war die These, okay, wir erreichen ja den Großteil der Kunden eben schon über die eigenen Kanäle und mit Frodo und so weiter. Und da haben wir sehr teuer gelernt, dass das nicht der Fall ist. So und haben, das war das einzige Jahr, wo wir jetzt nicht irgendwie über 40% gewachsen sind. Und das war ein sehr teures Learning, aber dafür auch ein gutes Learning, weil man eben merkt, wir haben immer diese Attributionsfrage, ja, aber bringt denn irgendwie jetzt Meta irgendwas? Mhm. Weil da schon relevant Budget reinfließt mittlerweile und Google natürlich. Und das war irgendwie so, wie gesagt, sehr teures Learning, aber ein sehr gutes, weil wir wissen, okay, wir müssen das muss, die Skalierung ist gerade zum Glück überproportional zum Budget. Wir werden effizienter, aber wir können es nicht runterfahren.
Okay. Ja, doof auf Marketing-Budget-Seite, aber auf der anderen Seite, wenn man es halt eben weiß und sagt, okay, ich muss mir sogar meine Bestandskunden auch mit wieder über Meta einkaufen, ist ätzend, aber ich meine, wenn man sieht, man kann es effizient machen und man kann es halt deckungsbeitragspositiv machen, wäre es ja doof, wenn man es nicht macht.
Genau so, ja. Also wir haben zwei Entscheidungen gleichzeitig getroffen, nämlich wir haben das absolute Budget runtergefahren, also was auch auf First-Timer ging und wir haben gleichzeitig gesagt, okay, die Returning Customer müssen wir ja gar nicht mehr ansprechen. Und aber genau in den Kohorten, und das sind aber die aller günstigsten Touchpoints, das ist nur 10% des Budgets bei uns, geht auf die Returning Customer. Das war so dumm, dass wir das gemacht haben. Aber jetzt wissen wir es eben auch, dass die auch so ein bisschen Grundrauschen an Touchpoints und Erinnerungen oder gespielte eingespielte Markenthemen brauchen, um dann auch wieder zu kaufen sozusagen.
Ja, spannende Erkenntnis wahrscheinlich auch für viele jetzt, die das hören. Ich habe noch einen anderen Themenkomplex. Dort ist Jan Frodeno ist bei euch ja von Anfang an mit an Bord gewesen. Ich habe jetzt auch in den letzten Monaten gesehen, immer wieder mal Fotos mit Sportlerinnen und Sportlern, die dann auch Verträge mit euch unterzeichnet haben. Inwieweit sind Testimonials, inwieweit sind mehr oder weniger in der breiten Öffentlichkeit bekannte Sportler für euch wichtig in der Kommunikation und auch um die Marke weiter aufzuladen?
Also wir glauben, dass so die Heritage total wichtig ist, dass wir die weiter bedienen, dass wir Da gibt es irgendwie auch einige Beispiele von Marken, die den ähnlichen Weg, wir starten im Triathlon und dann irgendwann so lässt man hinter sich und springt so auf die nächsten Themen. Das werden wir nicht so machen. Also dieser Kern ist ist Performance so. Und deswegen glauben wir, dass halt gerade jetzt so Jan hat seine Karriere beendet im letzten Jahr. Das heißt, da fehlt sozusagen die Performance-Sichtbarkeit. Der ist natürlich trotzdem noch, der hat einen großen Insta-Auftritt und so. Aber dieser Aspekt Performance, und dafür stehen wir ja eben auch, den brauchen wir jetzt eben von anderen Athletinnen und Athleten. Und da hatten wir das große Glück, ich weiß nicht, ob du darauf referenzierst, dass wir da jetzt gerade Lucy Charles Barkley unterzeichnen durften. Und das ist halt die aktuell amtierende Hawaii-Siegerin. Mhm. Und eine der dominierenden Athleten, die hat davor viermal, ist die zweite geworden auf Hawaii. Also die hat eigentlich sehr selten schlechte Rennen, ist eine ultra coole Person, war kürzlich bei uns im Büro, ist sausympathisch und hat eben letztes Jahr dann Hawaii gewonnen. Mit der sind wir auch schon lange in Kontakt. Also die fanden uns immer als Marke cool, so, das wussten wir. Und jetzt gab es da eben auch so ein Window of Opportunity, dass sie nochmal neu geguckt hat, welcher Suit ist am schnellsten, welche Marke passt zu mir, wer kann. Also, und da sind wir eben glücklicherweise auch noch klein genug, dass wir das jetzt nicht, das ist für uns eine wichtige Athletin und das Team, gerade das Produktteam um meinen Bruder rum, in dem Performance-Bereich, die kümmern sich sehr intensiv so um die Top-Athleten und gucken, dass die Custom-Made-Suit bekommen und die gehen mal mit dem Windkanal in Silverstone und so. Also da investieren wir schon viel, weil wir glauben, dass das wichtig ist für die Glaubwürdigkeit.
Ja, genau. Glaubwürdigkeit war auch das erste Wort, was da irgendwie jetzt bei mir in den Kopf gekommen ist, weil du zeigst dadurch dieses Thema Performance und vor allem, wenn du dann Leute hast, die tatsächlich vorher eure Sachen schon geil fanden, bevor sie einen Vertrag mit euch gemacht haben. Ja. Also mehr geht ja eigentlich nicht.
Nee, das ist in der Tat total toll. Ne? Also so sind wir auch an André Greipel gekommen. Das ist ja so einer der erfolgreichsten deutschen Radprofis. Und der stand wirklich einfach irgendwann bei uns im Laden und so, Ding Dong, ich habe meine Karriere beendet, habe da nicht Bock, was zusammen zu machen. und der hatte auch schon irgendwie für seine Frau privat eingekauft bei uns. Und ist natürlich eine ultra tolle Botschaft so für uns, dass dann halt Leute, denen, die jetzt, also wahrscheinlich hat der genug Radhosen im Schrank, würde ich denken, dass der dann Lust hat, mit uns zusammen irgendwie zu arbeiten. Das war, ja, also deswegen, das bleibt immer irgendwie auch Herzstück.
Merkt man. Also so viel zum Thema Love Brand. Also auch wenn ihr das selber nicht sagen würdet, verstehe ich auch total gut. Aber ich glaube, von außen wird das schon durchaus so wahrgenommen. So, wie geht's weiter? Wo steht ihr in 3 Jahren, 5 Jahren? So die typische Vorstellungsgespräch-Frage machen wir jetzt mal. Herr Konrad, erzählen Sie mal.
Ich fürchte, es wird weiter Chaos bleiben, einfach nur auf irgendeinem neuen Niveau. Das ist ja so ein bisschen die Erkenntnis, das wirst du wahrscheinlich auch so haben, dass man immer so das Gefühl hat, man geht so, es ist immer so Treppen, es geht immer so treppenmäßig. Also, und dann geht man die ganze Zeit so, ach geil, jetzt läuft, jetzt haben wir es, jetzt wissen wir, wie es funktioniert, jetzt haben wir das intern geregelt, die Orga und wie außen funktioniert. Man läuft halt so lange, bis man wieder vor irgendeine Wand läuft, was auch immer die Wand ist. Und dann, finde ich, wird es immer sau anstrengend. Dann muss man so diese Stufe hochkraxeln auf den alten Prozessen noch oder auf den alten Themen oder auf dem alten Mindset, was auch immer das gerade ist. Und dann klettert man sich da so zusammen hoch. Dann hat man es immer geschafft und dann geht es wieder. Und das wird, ich fürchte, das wird uns begleiten. Das ist meine Befürchtung. Und darüber hinaus ist schon das Ziel, dass wir jetzt halt als nächstes, ich hatte USA angesprochen, mit Lucy haben wir jetzt UK den Markt aufgemacht. Vor 10 Tagen ist der UK-Store online gegangen, dass wir jetzt versuchen werden, sozusagen das Internationalisierungsthema so ein bisschen voranzutreiben. Und das Ziel ist, dass wir und gleichzeitig in Dach diese Zwiebelschichten sozusagen ausweiten. Das wächst gerade, also der ganz interessant eigentlich, dass der Radanteil, wir machen immer einmal im Jahr eine Customer Survey. Letztes Jahr haben 40% der Kunden gesagt, sie sehen sich als Triathleten und 30% gesagt, sie sehen sich als Radfahrer. Mhm. Und dieses Jahr ist die Ratio genau andersrum bei mehr Antworten. Das heißt, die absolute Zahl an Triathleten ist auch gestiegen, aber die Anzahl an Radsportlern ist überproportional gestiegen, was es halt für uns ein cooles Signal ist, dass wir jetzt in diesen Markt vordringen sozusagen. Aber in den USA starten wir jetzt wieder ganz mit dem Kern, nur Triathlon, nur in Kalifornien aktuell und machen das dann da irgendwie, versuchen uns da so rauszuwachsen.
Oder? Da hat quasi eine neue Zwiebel gepflanzt.
Ja, genau so.
Aber das heißt, eine weitere Zerstückelung oder sagen wir, eine deutliche Ausweitung, dass ich jetzt demnächst meine Fußballmannschaft mit Ryzen-Klamotten ausstatten kann, ist eher nicht geplant.
Nee, ich glaube, dafür bräuchte man so viel Geld, um so Marktdurchdringungen in so sehr, sehr heterogenen Märkten zu erreichen, dass das sozusagen, also wenn man könnte sich so vielleicht Lululemon als so ein Vorbild noch anschauen, die das auch so aus so einer sehr klaren Heritage mit Yoga dann geschafft haben, da rauszuwachsen und das auch dann am Ende zu einer Lifestyle-Brand geworden ist, zu einer sehr großen. Das gucken wir uns irgendwie schon an. So, das wäre so, wenn man sagt, okay, was ist so eine komplett absurde Vision, dann würde man sowas vielleicht nennen. Aber eben nicht, indem man jetzt sofort in 10 Märkte springt und sofort noch Fußball und Handball und Tennis noch mit abdeckt, sondern wirklich so zwiebelmäßig. Sowohl von den Ländern, in die man geht, als auch von den Märkten, die man da nennt.
So, das war eine ganze Menge, ein ganz, ganz schön spannender Ritt, kann man bei dem Thema sagen. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. So. Ich glaube, als Bild als erstes hängen geblieben ist das Thema Markenaufbau, Markenentwicklung. Da sind wir beim Thema Ausdauersport, wie bei Ryzen, glaube ich, auf dem richtigen, in der richtigen Analogie. Es ist mehr Langstrecke als Sprint, definitiv. Und vor allen Dingen, es wird auch immer wieder zwischendurch sehr anstrengend und sehr schmerzhaft auch. Und man muss sich ab und zu auch mal doch mehr strecken, als einem lieb ist, um da über gewisse Schmerzpunkte hinauszugehen. Ryzen hat vieles schon in der Grundanlage berücksichtigt. Bei der Konzeption des Unternehmens, bei der Konzeption der Produkte war schon relativ klar, wie auch die Differenzierung von den Wettbewerbern sein soll. Im Laufe der Zeit sind so ein paar Sachen dann dazugekommen, die man einfach aus dem Bauchgefühl richtig gemacht hat, dann postrationalisiert hat und gesagt, ja, das hätte auch Strategie sein können. Aber im Endeffekt die Grundidee, wir machen etwas anders als die anderen. Diese Mischung aus Ästhetik und Funktionalität, was es im Markt so nicht gibt und wo sie glauben, auch wieder Bauchgefühl, dass da ein Markt dafür da ist und das dann ausprobieren, gestartet mit persönlichem Kontakt, also physische Touchpoints, um, Mario hat es auch schon gesagt, als Point of Emotion, nicht Point of Sale, Point of Emotion, wo man halt auch die Leute erlebt, die das kaufen könnten und von denen die Leute auch das Produkt erleben und man da einfach auch mal ein Gefühl für kriegt, wer kauft das eigentlich, was treibt die Menschen dann da auch an und von dem Punkt an sukzessive das Ganze auch ausweiten, um da dann halt eben über diesen persönlichen Kontakt zu wissen, was funktioniert und dann das Ganze auch weiter auszubauen auf digitale Touchpoints, die dann halt besser skalierbar sind, aber du hast deutlich weniger Marktfeedback. Hm. Sehr konsistent seine Marke weiter vorantreiben, aber da nicht zu dogmatisch sein und halt eben auch mal fünfe gerade sein lassen, damit halt eben auch ein Werbemittel auf den Kanal angepasst werden kann und man sich da irgendwie nicht in Details verliert, sondern einfach zu sagen, so, wir ziehen unsere Marke durch. Ich habe jetzt mal 80% als Beispiel gesagt und 20% Spielraum, damit es auch einfach, sag ich mal, damit du auch operativ effizient auch irgendwo sein kannst und dich nicht irgendwie in Grundsatzdiskussionen verstrickst. Wichtig aber aus meiner Erfahrung gelingt es ihnen auch sehr gut, diese Konsistenz da auch in der Darstellung und auch in der Wahrnehmung. Community ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wir brauchen diese Glaubwürdigkeit durch Mitgründer wie Jan Frodeno plus andere Testimonials wird das erreicht, aber halt eben auch an den relevanten Touchpoints, an den Veranstaltungen vor Ort zu sein. Community Rides, also mit der Zielgruppe, mit den Kundinnen und Kunden, einfach sich aufs Fahrrad zu setzen und eine Runde zu fahren und einfach auch Teil dieser Gemeinschaft zu sein und da halt eben auch zu verstehen, was treibt die Menschen an. Extrem wichtig, nicht nur um, sag ich mal, die Marke aufzuladen, sondern halt eben auch einfach so diesen permanenten Austausch zu haben und einfach mal Dinge machen, die vielleicht nicht strategisch das so, sofort das perfekte Ziel irgendwie anvisieren, sondern wo man einfach sagt, das fühlt sich jetzt gut an, da haben wir Bock drauf. Also Community Rides, Pop-Up-Stores auf Mallorca, wo die Zielgruppe halt im Frühjahr auch trainiert. Einfach da sein und auch mal Bauchgefühl getrieben sagen, wir probieren das mal aus und wenn es gut läuft, zahlt es aufs Ziel ein. Wenn nicht, haben wir halt eben ein bisschen was gelernt. Habe ich hier so mitgenommen und dann auch, was ich sehr spannend finde, dieses Thema Zwiebelprinzip, sehr spitz starten oder ziemlich spitz und sich dann sukzessive erweitern, um halt eben zu lernen und auch die eigene Organisation nicht zu überfordern, weil das macht man eh oft genug schon. Da muss man sich noch mehr übertreiben und dann sukzessive zu lernen und auszuweiten. Mhm. So, das habe ich jetzt erstmal mitgenommen von der Markenentwicklung von Ryzen oder auch der Unternehmens- und Kommunikationsentwicklung. Was habe ich noch vergessen? Was müssen wir noch unbedingt ergänzen?
Nee, ich habe gerade vor mich hingenickt, als du das so zusammengefasst hast. Ich bin beeindruckt, was du dir alles gemerkt hast. Nee, ich glaube, ich würde sagen, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Sehr schön. Wenn du jetzt bis hierhin gehört hast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Marke, wenn du Ausdauersport betreibst und nach wirklich funktionalen Klamotten suchst, die wirklich gut aussehen, wo du vielleicht auch anders aussiehst dann als andere Menschen in Bund und die einfach sich auch gut anfühlen, plus in Europa nachhaltig fair produziert werden, dann solltest du auf jeden Fall mal auf die Ryzen-Seite gehen und ansonsten auch auf den Social-Media-Kanälen folgen. Ist auf jeden Fall sehr spannend, auch aus Marketing-Sicht zu schauen, wie sie Dinge machen. Auch Jan Frodeno mal folgen, weil das ist aus meiner Sicht halt eben auch tatsächlich ein Paradigma. Exemplar von jemand, der wahnsinnige Performance geliefert hat über lange, lange Zeit, aber trotzdem irgendwie ein nahbarer, cooler Typ ist.
Mhm. Ja.
So, Mario, danke dir für die Einblicke, für die offenen und vor allen Dingen auch sehr, sehr ehrlichen Einblicke aus deinem, sag ich mal, Unternehmerleben. Es hat mir wieder große Freude gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelacht, auch zwischendurch.
Danke dir für die Zeit.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und damit du die nächsten Podcast-Episoden nicht verpasst, bitte abonnieren und mit 5 Sternen bewerten nicht vergessen. Ich danke dir und sage bis bald. Ciao.
Danke, ciao.